Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Irgendwann im Leben stellt sich für jeden die Frage, will ich eigentlich Kinder oder nicht? Mittlerweile passiert das häufig so zwischen 30 und 40, gibt für beide Varianten gute Argumente. Doof ist allerdings, wenn man beschließt, dass man Kinder will, es dann aber nicht funktioniert. Anna Schatz ist das so gegangen. Sie hat mit Ende 20 beschlossen, ich möchte Kinder. Sie ist auch dreimal schwanger gewesen, hat aber alle drei Kinder verloren. Und je älter sie geworden ist, umso mehr hat sie das selbst gestresst, dass es immer noch nicht geklappt hat. Und auch der Druck durchs Umfeld wächst ab einem gewissen Alter. So von wegen, willst du eigentlich keine Kinder oder warum passiert da nichts? Mittlerweile ist sie 38, möchte immer noch gern Kinder, ist aber entspannter mit dem Thema unterwegs. Das, was sie auf dieser Reise alles erlebt hat, das hat sie jetzt in ein Buch geschrieben. Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, dann kotze ich, heißt es. Und wir reden jetzt drüber, wie das ist, wenn man ungewollt kinderlos ist. Moin Anna.
Hallo.
Du hast relativ früh erfahren, dass du vermutlich, muss man sagen, keine Kinder bekommen kannst. Kannst du mal erzählen, wann das gewesen ist?
Da war ich 16 und war eigentlich beim Frauenarzt, um mir die Pille verschreiben zu lassen. Und dann hat der so quasi gesagt, ja, ist eigentlich sowieso völlig überflüssig, weil sie werden sowieso nicht schwanger.
Mhm. Das ist schon mal eine krasse Aussage, die man einfach so an den Kopf geworfen bekommt, ne?
Ja, wobei ich zugeben muss, mit 16 hat mich das nicht so wahnsinnig tangiert. Mhm. Also das war nicht wirklich greifbar für mich und meiner Mutter wurde mit Mitte 20 dasselbe gesagt und naja, was soll ich sagen? Ich
das bin ist deine da, Mutter, ja.
Das ist meine Mutter. Also insofern habe ich das nur so zur Hälfte ernst genommen.
Und das wusstest du damals schon, die Geschichte kanntest du, dass deiner Mutter gesagt wurde, ja, okay, ich verstehe. Woran liegt das? Also was war die medizinische Begründung dafür, dass der Arzt das gesagt hat?
Irgendwas mit Gebärmutterabsenkung und ja, geht nicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe wirklich nicht so wahnsinnig darauf geachtet und das auch nicht hinterfragt, weil ich war 16 und ich wollte da hingehen und mein Rezept haben und dann da wieder raus. Und
schnellstmöglich, ja, ohne so viele Peinlichkeiten.
Genau.
Ja. Trotzdem bist du mehrmals schwanger gewesen. Mhm. Du hast aber das Kind jeweils wieder verloren, ne?
Ja, genau.
Erste Mal mit 26, glaube ich. Und das war auch so ein wichtiger Punkt für dich eigentlich.
Das war wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil da saß ich auf einmal beim Arzt, weil ich Schmerzen hatte und erfuhr dann halt, dass ich gerade eine sehr frühe Fehlgeburt habe.
Mhm.
Und das hat mich so, ja, das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen, weil ich so zum einen wusste, ja, es geht. Also ich kann offensichtlich schwanger werden. Mhm. So die Aussage von damals ist schon mal verkehrt, aber ich habe eben auch überhaupt nicht damit gerechnet.
Mhm. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, wo du dann, nachdem du wusstest, dass du schwanger werden kannst, auch darüber angefangen hast nachzudenken, ob du eigentlich schwanger werden willst irgendwann mal.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also das war auch für mich so ein neue Lebensoptionen haben und ja, sich mit anderen Fragen auf einmal auseinandersetzen.
Mhm.
Und muss ich dazu sagen, so mit 26 war ich jetzt auch noch nicht, also für mich gefühlt jetzt nicht im Familienplanungsalter.
Mhm.
Aber das hat dann schon einiges verändert. Dann hatte ich so das Gefühl, so jetzt muss ich aber auch sofort eine Familie haben. Also dann war das, okay, es geht und dann soll es jetzt auch so schnell wie möglich funktionieren.
Mhm.
Und das hat dann natürlich nicht funktioniert.
Das heißt, damals mit 26, das war eigentlich eher ein Versehen, dass das überhaupt passiert ist,
ja.
Weil du auch davon ausgegangen bist, dass es nicht passieren wird?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe die ganze Zeit die Pille genommen.
Ah, okay. Mhm.
Also, mhm. Ja.
Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen. Das ist ein harter Titel, finde ich.
Ja, das ist ein harter Titel.
Hast du dir den so gewünscht oder hat der Verlag gesagt, wenn ich das jetzt irgendwie schon rausbringe, das Buch, dann bitte auch mit einem drastischen Catchphrase oder sowas, verkauft sich besser?
Jein. Also das war so ein bisschen eine Gemeinschaftsarbeit. Ich habe gesagt, ich möchte gerne, der Klapperstorch hat Flugverbot. Und dann kam, der Verlag um die Ecke mit Sehnsuchtkind und habe ich gedacht, okay, das ist jetzt sehr weit auseinander.
Es ging ja irgendwie so nach Brennpunkt oder
ja,
sowas.
Genau.
Ja,
genau. Und dann kamen die aber auf einmal, wenn ich noch eine glückliche Mutter sehe, muss ich kotzen. Und dann habe ich da nochmal eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gesagt, wenn ihr schon in die Richtung geht, dann machen wir aus der Mutter eine Mami, weil dann darf es bitte auch Aufmerksamkeit kriegen.
Hm.
Und die kriegt es durch den Titel natürlich und das hat das Thema auch verdient.
Hm. Ist das auch was, was du dann auch fühlst oder gefühlt hast in Situationen deines Lebens? Also kannst du hinter dem Satz stehen, zumindest immer mal wieder? Oder?
Situativ kann ich sicherlich dahinter stehen,
sonst
hätte ich es auch nicht gemacht. Also ich muss ja schon sagen, ich muss mich mit dem Titel auch identifizieren können. Natürlich ist das so ein bisschen ähnlich wie dieser Spruch, ich gehe glückliche Pärchen im Park vergiften. Also das ist halt, das sagt man auch mal so und das heißt ja jetzt nicht, dass ich was gegen glückliche Mamis habe, um Gottes Willen. Also,
ja klar. Du sagst auch, dass es eine Zeit gegeben hat, wo sich bei dir alles nur um schwanger oder nicht schwanger gedreht hat. Mhm. Vielleicht kannst du die Zeit so ein bisschen beschreiben oder was meinst du genau mit diesem schwanger, nicht schwanger und Lebensinhalt?
Ach, das war so eine Zeit, wo ich dann dachte, okay, jetzt habe ich also ein Kind verloren, von dem ich gar nicht wusste, dass es im Entstehen war.
Das war quasi schon die Zeit danach.
Genau, das war eigentlich so ziemlich direkt die Zeit danach. Ich habe dann erstmal so ein bisschen was in meinem Leben geordnet. Also ich habe dann relativ schnell geheiratet. Mhm. Und
so jung auch?
Ja, mit 28. Also
Knapp immer 28, relativ.
Also relativ jung. Und war dann so der Ansicht, jetzt muss das alles sofort funktionieren und jetzt muss ich in mein kleines Haus unterm Deich ziehen und einen Hund brauche ich jetzt auch und am besten noch irgendwie einen Gartenzaun mit Blümchen. Aber dann habe ich mich tatsächlich sehr darum gekümmert, wie werde ich am besten schwanger und bin dann auch, also ich habe es dann erstmal einfach so versucht und als das dann 2 Jahre lang nicht klappte, war ich beim Arzt und dann hab den Hormonstatus bestimmen lassen und ja, halt wirklich jeden Monat gewartet und mich ganz viel im Internet rumgetrieben und mich da in lauter Internetforen verloren.
Ja, da kann man natürlich sehr viel drüber lesen und es gibt auch sehr viel Produkte, Behandlungsmöglichkeiten, Tipps und Tricks und sowas. Was hast du da so ausprobiert?
So wahnsinnig viel habe ich nicht ausprobiert, abgesehen jetzt von Ernährungsumstellung. Mhm. Dann gibt es natürlich diverse Tipps, in welcher Stellung man zu welcher Zeit am besten schwanger wird.
Vollmond und so.
Naja, Vollmond habe ich jetzt nicht probiert, aber so, dass man darauf irgendwie so ein bisschen achtet. Dann habe ich eine Zeit lang natürlich Folsäure genommen, weil alle sagen, man braucht unbedingt Folsäure, wenn man irgendwie eine vernünftige Schwangerschaft haben möchte. Ja, um solche Sachen habe ich mich gekümmert.
Was ist das Schlimmste daran, dass es dann nicht funktioniert hat? Die enttäuschte Hoffnung, also die Hoffnung, dass es klappt, die man in sich trägt und die dann halt immer wieder enttäuscht wird?
Ja, tatsächlich ist so dieses, vor allen Dingen, dieses jeden Monat wieder warten und jeden Monat sich selber wieder sagen, nein, ich will mich nicht verrückt machen und nein, ich mache erst einen Test, wenn ich schon 4 Tage überfällig bin und nein, ich kümmere mich da nicht weiter drum. Und jedes Mal seine eigenen Prinzipien wieder zu vergessen, weil man eben doch wissen will, ob man jetzt schwanger ist oder nicht und weil man doch in den Körper reinhorcht und denkt, das könnte jetzt sehr natürlich ein Anzeichen sein oder eben auch nicht. Das ist sehr zermürbend.
Wie lange hast du das versucht?
Ich glaube, so intensiv versucht habe ich das so 3-4 Jahre ungefähr.
Das heißt, das war schon auch ein Thema, was eine große Präsenz in deinem Leben oder mindestens in deinem Kopf hatte?
Ja. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, in meinem Kopf, weil ich habe mit meinem Umfeld nicht wirklich viel darüber gesprochen. Also ich habe das sehr viel mit mir selber ausgemacht und eben in verschiedenen Foren im Internet halt Gleichgesinnte gefunden. Aber ich habe eigentlich nicht das unbedingt auf mein Umfeld oder auf meine Partnerschaft, also habe dem keinen Raum gegeben in dem Bereich.
Würdest du sagen, das ist eine gute Entscheidung gewesen, weil man sich dann nicht auch noch mit dem Freund oder den Freunden über dieses Thema unterhalten muss und dann ja auch immer wieder durchkauen muss, ja, es hat nicht funktioniert und es hat immer noch nicht funktioniert? Oder würdest du retrospektiv sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man im Gespräch bleibt?
Also zumindest hat es für mich den positiven Effekt gehabt, dass ich sozusagen keinen zusätzlichen Druck von außen bekommen habe. Den Druck habe ich mir schon selber genug gemacht und ich glaube, jeden Monat wieder sagen zu müssen, nee, es geht nicht oder es hat nicht funktioniert, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Im Nachhinein wäre es vielleicht doch ganz gut, ich hätte vielleicht mal eher mit meiner Mutter oder so gesprochen oder mit irgendwem, von dem ich wusste, dass sie das Thema auch durch hat.
Druck ist sicher ein Thema auch von Menschen, von der Öffentlichkeit und vielleicht auch, wenn man dann irgendwann ein Stückchen älter wird. Du bist mittlerweile 38. Wie hoch ist dann so ein Rechtfertigungsdruck, wenn man dann irgendwie so langsam auf die Mitte 30 zusteuert? Hast du das gemerkt, dass sich da irgendwas verändert?
Ja, total. Also das fängt schon damit an, dass man irgendwie, sobald man irgendwie knapp über 30 ist und man sitzt beim Frauenarzt, wird grundsätzlich irgendwie gesagt, ja, Follikel sehen toll aus, sie könnten jetzt schwanger werden oder
sowas. Schöner
Satz,
ja.
Wo man dann sagt, ja, super. Und merkt dann so ein bisschen, okay, ich habe jetzt die Seiten gewechselt. So. Also ich bin jetzt quasi in dem Alter, wo jeder Frauenarzt meint, jetzt müsste die Frau schwanger werden wollen. Und rein gesellschaftlich ist es so, habe ich so das Gefühl, man nähert sich so einem Verfallsdatum an. So. Und da sagen halt alle dann irgendwie, ja, so spätestens ab 35 ist das immer eine Frage, so hier, was ist mit Kindern? Und da ist dann auch wirklich ein Rechtfertigungsdruck. Also solange man noch nicht so 35 ist, dann denken noch viele so, naja, das kommt vielleicht noch oder ne, manche machen das ja spät. Mhm. Aber jetzt mit 38, da ist das ein deutliches, was stimmt denn bei dir nicht?
Wie erlebst du das denn dann? Also deine Freunde werden wahrscheinlich ja schon zumindest jetzt spätestens mit dem Buch wissen, was deine Geschichte ist. Also kriegst du da auch noch von weiter außen quasi so ein Feedback?
Jetzt natürlich nicht mehr so, weil ich halt ja auch bewusst nach vorne gegangen bin und gesagt habe, man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, bevor man solche Erwartungshaltungen aufbaut. Mhm. Tatsächlich habe ich natürlich immer mal so die Frage gehört, so jetzt aus dem Freundeskreis nicht unbedingt, aber so ein, zwei andere, die dann sagen, ne, wann ist es denn bei dir so weit oder wann gründest du deine Familie und warum hast du das noch nicht gemacht?
Also diese typischen Sprüche, die man kennt, ja.
Ja.
Und die sind natürlich dann in so einer Situation, in der du dich dann befunden hast, wahrscheinlich besonders nervig und vielleicht auch schmerzvoll?
Zum einen sind sie schmerzvoll, weil natürlich immer wieder in so einer Wunde rumgestochert wird. Mhm. Zum anderen finde ich sie aber auch einfach auf eine gewisse Art und Weise übergriffig. Mhm. Weil wenn ich jetzt, ich frage ja auch niemanden, warum er Kinder hat. Also wenn ich jetzt gefragt werde, warum oder hast du Kinder? Und ich sage dann, nein, habe ich nicht. Das finde ich, ist eine normale Unterhaltung. Aber sobald diese Frage nach dem Warum auftaucht, finde ich, geht das halt schon aus dem Smalltalk raus in eine Unterhaltung rein, die man nicht unbedingt mit jedem führt. Und das ist auch eine Frage, die, meine ich, fast ausschließlich Frauen gestellt wird.
Das ist eine spannende Frage, weil das wäre auch meine nächste gewesen. Wie hat das denn dein Partner, dein Freund, Mann erlebt? Also hat er den gleichen oder einen ähnlichen Druck gespürt? Ich entnehme deinem Kommentar wahrscheinlich nicht.
Nein, ich muss dazu sagen, dass der Mann, den ich dann damals geheiratet habe, den habe ich 10 Monate später wieder verlassen. Mhm. Also insofern war das jetzt nicht so der Punkt. Mhm. Mein jetziger Partner, mit dem ich 2 Fehlgeburten hatte, der ist sehr entspannt mit dem Thema. Der sieht natürlich, dass ich traurig bin. Der würde sich auch sehr freuen, wenn da Kinder kommen. Aber der ist nicht so, dass er jetzt sagt, das muss unbedingt sein, das gehört für mich unbedingt dazu und wenn das mit dir nicht klappt, dann suche ich mir eine andere, so nach dem Motto. Also das, ja, ich meine, das gibt es ja auch.
Ja, ja, klar.
Und der ist tatsächlich so entspannt und steht so hinter mir, dass das für ihn keinen Druck bedeutet. Für den ist es jetzt, glaube ich, eher so, dass er sich ein paar Mal damit rumschlagen muss, dass Leute sagen, ne, warum hast du ihr denn noch kein Kind gemacht? So, ne? Diese
das gibt's schon.
Das gibt's schon.
Auch bei Männern. Okay.
Das gibt's dann auch bei Männern. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, aber eher so ein bisschen diese Macho-Schiene. Und da steht er dann auch drüber.
Mhm. Hast du den Eindruck, dass Menschen, die Kinder haben, mit, ich sag mal, ungewollt Kinderlosen nicht so gut umgehen können?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen so, wie wenn man mit Leuten umgeht, die eine schwere Krankheit haben, weil man weiß dann ja nicht so richtig, was man sagen soll. Und ich finde, diese Scheu, was Verkehrtes zu sagen oder so, die ist ja normal in dem Sinne. Sofern diejenigen dann wissen, dass man einen Kinderwunsch hat, der sich nicht erfüllt. Hm. Ansonsten, ich glaube nicht, dass das immer so wahnsinnig einfach ist, mit kinderlosen Frauen umzugehen oder mit Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch umzugehen. Zu viel Scheu ist natürlich auch nicht gut. Also wenn ich dann merke, ich werde nicht mehr eingeladen, weil die Leute denken, hier laufen ja überall Kinder rum, nachher ist das irgendwie schwierig oder so. Mhm. Das ist dann die falsche Rücksichtnahme, weil ich kann ja selber entscheiden, möchte ich mir das jetzt heute zumuten oder nicht.
Mhm.
So.
Gibt es dann auch sowas wie ungefragte Ratschläge oder also sowas wie Tipps von Freunden, von Kollegen, vom Umfeld?
Ja, natürlich. Also es gibt Tipps in jede Richtung sozusagen. Von mach mehr Sport zu mach weniger Sport, über ernähre dich vegan, ernähre dich nicht vegan. Und ja, meine liebsten Tipps sind halt die, die dann wirklich in die esoterische Schiene abdriften, wo ich dann denke, ja, okay, das funktioniert vielleicht in Fantasy-Romanen, aber das hat mit der Realität leider sehr wenig zu tun. Tatsächlich gibt es das. Ganz schlimm finde ich allerdings, ehrlich gesagt, solche Sprüche, die einem selber so ein bisschen die Schuld zuweisen, so nach dem Motto, entspann dich mal, dann klappt das schon. Mhm. Ich dann denke, denk nicht an den rosa Elefanten. Also das ist nicht machbar und das würde ja heißen, dass ich aktiv was dafür kann, dass es nicht funktioniert.
Was auch eine schlimme Vorstellung ist, also für beide Seiten, also für dich und auch für das Gegenüber, dass das annimmt. Das ist, das finde ich, schräg.
Also es geht ja gar nicht. Mhm. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie ständig Alkohol trinken würde und ungesund leben, dann könnte man schon sagen, okay, daran liegt es vielleicht. Aber das ist halt alles nicht der Fall und das liegt auch nicht an den fehlenden Entspannungstechniken. Hm.
Gibt es solche Situationen mehrfach, dass du dich verteidigen musst? Also jetzt vielleicht auch mal abgesehen von irgendwelchen Ratschlägen, sondern sowas wie vielleicht von Leuten, die nicht wissen, dass du versuchst, Kinder zu bekommen, die dir dann irgendwie, weiß ich nicht, vorwerfen, dass du egoistisch bist und keine Kinder auf die Welt setzt und weiß ich nicht, dir vielleicht in die Richtung dich konfrontieren mit irgendwie, du wirst es später bereuen, Sprüchen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da so innerhalb kürzester Zeit zwei Vorfälle im Verwandtenkreis, die, also ich gehe in meinem Buch relativ stark darauf ein, aber in Kurzform so, dass die einen gesagt haben, dass du musst jetzt aber auch langsam mal daran denken, dass du so deine Talente und Fähigkeiten weitergibst und solltest jetzt auch mal Kinder bekommen, weil das ist man ja irgendwie der Gesellschaft schuldig. Und das war halt das eine. Und dann habe ich so zwei Wochen später von der anderen Seite der Verwandtschaft gehört, ja, es ist vielleicht auch ganz gut, dass du keine Kinder hast, weil dann kannst du ja auch nicht irgendwie schlechte Eigenschaften weitergeben. Und bei dir ist ja sowieso nicht alles so gerade gelaufen. Und also, weil ich habe halt keinen ganz klassischen Studienabschluss.
Oh mein Gott.
Ja, ich weiß, das ist schlimm. Und das war halt wirklich so, dass ich dachte, ja, das sind jetzt die beiden Extreme. Die einen sagen, warum hast du nicht? Das ist ja unverantwortlich. Und die anderen sagen, das ist unverantwortlich, wenn ich Kinder kriegen würde. So, was soll ich denn jetzt machen?
Das sind ganz schön gruselige Geschichten, die du erzählst, die du auch dann in deinem Buch, du hast ja gerade schon gesagt, noch ein bisschen ausführlicher erzählst. Was würdest du jetzt aus all dem, was du am eigenen Leib erlebt hast, Menschen raten, eigentlich traurig, dass man raten muss, wie sollte man mit Menschen wie dir umgehen? Also was würdest du dir für einen Umgang wünschen?
Ich glaube, am wichtigsten ist mir ein empathischer Umgang miteinander. Also, dass man, selbst wenn man vielleicht das nicht versteht, dass jemand traurig ist, weil kein Kind kommt, dass man es aber respektiert. Und es kann gerne nachgefragt werden, aber ich denke, jeder sollte es dann auch aushalten können, wenn ich sage, nein, ich möchte darüber nicht sprechen. Oder wenn ich dann eben sage, nein, ich möchte heute nicht rausgehen. Es ist mir auch völlig egal, ob draußen die Sonne scheint. Ich bin heute gerade traurig. So, und dass ich in dieser Trauer respektiert werde und die Leute mir einfach mit einer gesunden Anteilnahme begegnen. Also kein Mitleid und auch keine Verbesserungsvorschläge, sondern einfach nur, ja, Mensch, es ist so, es ist schade. Das reicht.
Das heißt, in Zweifel kannst du auch verstehen, wenn Frauen sagen, ich, oder Paare auch, oder ne, das gilt ja im Prinzip genauso für Männer, ich möchte über dieses Thema nicht sprechen, weil es ist ja schon auch ein Stück weit ein Tabuthema für viele Frauen, die betroffen sind, ne?
Ja, ich kann das verstehen, dass man darüber nicht sprechen will und das ist ja auch eine sehr private Geschichte. Ich habe mir jetzt auch nicht diese große Bühne gedacht, die ich jetzt erreicht habe. Andererseits denke ich, sollte vielleicht einfach dafür sensibilisiert werden, dass das eine sehr persönliche Sache ist und wenn jemand darüber nicht reden möchte oder gerade darüber sprechen will, das ist individuell unterschiedlich und das muss beides erlaubt sein sozusagen.
Das hast du gerade gesagt, du hast dir die Bühne, die du jetzt bekommst, nicht so richtig vorgestellt, weil es ist ein sehr privates Thema. Ne? Du redest mit Menschen wie mir, wir kennen uns eigentlich nicht, ne? Über sehr private Dinge. Warum hast du dich für dich selbst entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Das hatte zwei Gründe. Zum einen ich arbeite als Autorin und das zu schreiben war schon immer mein Umgang, mit einigen Sachen umzugehen. Also um auch für mich einiges klarer zu bekommen. Und nachdem ich meine dritte Fehlgeburt hatte, war ich tatsächlich ziemlich am Boden zerstört und hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt mal ein paar Entscheidungen für mich treffen und habe dann auch festgestellt, mir fehlt in der Literatur einfach diese Lobby für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, dass sie sich auch mal ein bisschen aufregen dürfen und sagen dürfen, ey, dieser Umgang damit zum Teil, das kotzt mich einfach echt an. So, und dann es ist alles, was es an Literatur gibt, ist sehr leise, sehr vorsichtig, sehr auf Hoffnung und so weiter. Aber das war mir nicht alltagstauglich genug. Und ich habe dann gedacht, ich fange einfach mal an zu schreiben. Einfach so, wie das bei mir eben ist und was ich an Geschichten gesammelt habe von anderen.
Du hast dann irgendwann selbst alle Kinderwunsch-Apps vom Handy gelöscht, hast auch nicht mehr in irgendwelchen Foren, hast ja eben erzählt, dass du dann eine Zeit lang unterwegs gewesen bist für Frauen mit Kinderwunsch, gelesen oder geschrieben. Warum hast du das gemacht? Oder was war das für ein Punkt auch, an dem du da warst?
Das war der Punkt, an dem ich auch merkte, diese ganzen Foren bringen einen irgendwann total um den Verstand, weil man immer nur noch, weil man überhaupt nicht mehr nach dem gesunden Menschenverstand handelt, sondern nur noch überlegt, oh, ich habe heute Kopfschmerzen, das muss ich unbedingt irgendwie den anderen posten, weil vielleicht ist das ja ein früheres Schwangerschaftsanzeichen. Mhm. Und ganz so extrem war das zwar bei mir nicht, aber bei vielen anderen Frauen war das so. Und ich kann verstehen, dass viele sagen, da trifft man Gleichgesinnte. Andererseits, wenn irgendwas daran ist, dass man sich ein bisschen entspannen sollte, dann zumindest damit, dass man nicht ständig am Handy hängt und diese Sachen googelt oder danach guckt. Mhm. Das kann nämlich wirklich sehr schnell eine Komplettbelastung werden. So, und für mich war dann irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr. Das ist ein natürlicher Vorgang, das geht um meinen Körper und das, was da virtuell passiert, das kann mir in keiner Weise mehr weiterhelfen. So. Also ich kenne die medizinischen Sachen, die funktionieren müssen, damit man schwanger wird. Und ich weiß, wo bei mir das Problem ist oder ich weiß, dass niemand weiß, wo das Problem ist.
Ja.
So. Und deshalb hilft es mir nicht, wenn ich meine Zeit mit diesen Apps verbringe. Denn sollte ich irgendwann mal ein Kind haben und das fragt mich dann, was ich gemacht habe zwischen 30 und 40 und ich sage, ich war im Internet und habe versucht, schwanger zu werden, dann ist das nicht die Aussage, die ich treffen möchte.
Wie groß ist das Thema im Moment für dich?
Es ist präsent, es ist dabei, aber es ist jetzt nicht der zentrale Punkt meines Lebens, sofern man das sagen kann. Das ist ja was, was einem nicht ständig im Kopf rumschwebt. Mhm. Natürlich hoffe ich jeden Monat. Also das ist etwas, was sich auch nicht, was sich nicht ausschalten lässt. Mhm. Ich bin aber nicht blind dafür, was alles in meinem Leben wirklich schön ist und wirklich gut ist. Und ich habe einfach das Glück, dass ich ein schönes Zuhause habe und eine tolle Partnerschaft. Und meine weitere Familie ist gesund. Ich habe meine Eltern noch, ich habe meinen Bruder und meine tolle Nichte. Ich habe ganz viel, was mein Leben reich macht. Und darauf möchte ich mich eben auch konzentrieren. So. Und deshalb, natürlich ist der Kinderwunsch da und der wird mich auch noch eine ganze Weile begleiten. Aber ich bin eben auch noch sehr viel mehr als nur eine Frau mit unerfülltem Kinderwunsch.
Hast du auch mal über Alternativen nachgedacht? Also zum Beispiel sowas wie Eizellenspende, Leihmutterschaft ist bei uns nicht erlaubt in Deutschland, aber in Polen oder in Tschechien zum Beispiel, viele Paare mit Kinderwunsch, die reisen ins Ausland dafür. Kannst du dir sowas vorstellen oder ist das überhaupt kein Thema?
Also das habe ich für mich ausgeschlossen, aus dem einfachen Grund, ich kann auf natürlichem Wege schwanger werden, das habe ich jetzt dreimal gezeigt. Ich habe allerdings auch, also ich bin es halt nie geblieben. So, und dementsprechend sind für mich solche weitreichenden medizinischen Möglichkeiten, für mich persönlich spielen die keine Rolle. Ich möchte mich auch dem Stress nicht aussetzen, weil ich denke, dann hört dieser Wunsch ja nie auf und ich werde irgendwann einen Strich ziehen bei einem biologischen Alter, wo ich dann sage, so jetzt glaube ich, bin ich dazu nicht mehr in der Lage oder halte das halt nicht mehr für richtig, jetzt noch ein Kind zu bekommen. Und rein für mich persönlich, das muss jeder individuell entscheiden, aber für mich persönlich denke ich, bevor man sich in Richtung Leihmutterschaft und so weiter bewegt, würde ich ja eher versuchen oder würde das gut finden, wenn die Adoptionsgesetzgebung ein wenig leichter, ja, also wenn es leichter wäre, Kinder zu adoptieren.
Damit hast du dich offensichtlich auch auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns da kurz reinholen. Wo ist da das Problem oder was ist da kompliziert dran?
Also in meinem Fall ist es das Problem einfach, dass ich bin jetzt 38, ich bin freiberuflich tätig, ich bin nicht verheiratet und damit bin ich ganz am untersten Ende der Fahnenstange sozusagen.
Du bist nicht seriös quasi.
Ich bin quasi nicht seriös genug. Ich kann das auch verstehen, dass diese Gesetze sehr streng sind, aber selbst wenn ich jetzt meinen Freund vom Fleck weg heiraten würde, bis wir dann durch die ganzen Amtsgeschichten durch wären, wäre ich bestimmt über 40 und dann wäre ich auch zu alt. So. Also das ist für uns keine Option. Das ist einfach in Deutschland sehr, sehr schwer. Das hat natürlich gute Gründe. Ich glaube aber, dass es manchmal einfach an Fristen und Zeiten liegt, die man wirklich ein bisschen individueller sehen könnte.
Was für Reaktionen hast du auf dein Buch bekommen? Vielleicht auch von anderen Frauen oder Männern, die ungewollt kinderlos sind?
Ich habe eigentlich zum großen Teil sehr schöne Reaktionen bekommen. Also mir war das wichtig, dass ich irgendjemanden erreiche, der sagt, Mensch, ich habe mich damit verstanden gefühlt. Mhm. So. Oder mir geht's genauso. Und solche Reaktionen habe ich bekommen und die haben mich sehr, ja, auch wenn das ein trauriger Grund ist, aber die haben mich trotzdem gefreut. Und ich glaube, so eine der schönsten Reaktionen war eine Frau, die sagte, sie hat das Problem nicht, aber sie überlegt jetzt mal, wie sie mit ihren Freundinnen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, wie sie besser mit denen umgehen kann. Mhm. Und ich glaube, das war meine Intention, warum ich das Buch geschrieben habe, dass der ein oder andere vielleicht mal darüber nachdenkt und wenn ich das erreiche, ist gut. Also natürlich gab es auch Reaktionen, die total negativ waren und gesagt haben, was soll das?
Tatsächlich?
Ja, mhm. Ach Gott, aber damit muss man ja irgendwie auch rechnen. Mhm. So. Und natürlich gibt es immer ganz viele Kommentare in den sozialen Netzwerken, die dann mal freundlicher und mal weniger freundlich sind, aber das ist normal.
Mhm. Ja. In der Langform kann man sich dein Buch durchlesen, in der Kurzform. Was würdest du anderen Frauen raten, die in einer ähnlichen Situation sind wie du oder wie ihr?
Ich würde ihnen auf jeden Fall raten, für sich selber eine Entscheidung zu treffen, wie weit sie gehen wollen für den Kinderwunsch. Sei es, dass sie sich tatsächlich eine Zeit setzen, wo sie sagen, ich versuche das jetzt noch da bis dann und dann und dann probiere ich andere Möglichkeiten aus. Weil es mir sehr geholfen hat, dass ich mir gesagt habe, nein, ich nehme keine künstliche medizinische Hilfe in Anspruch. Und ich würde einfach raten, authentisch zu sein damit und auch nicht irgendwie das Lächeln aufzusetzen, wenn es eigentlich innerlich gefriert. So. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, wenn man dann sagt, mir ist jetzt nicht nach so einem Gespräch oder so, oder ihnen einfach sagt, nee, ich bin da traurig. Die zucken vielleicht erstmal zurück, aber im Endeffekt sind sie einem ja dankbar, wenn man ihnen damit auch eine Handhabung gibt, so, was ist denn gerade los? Und deshalb würde ich eigentlich immer zu einem authentischen Umgang damit raten.
Anna Schatz war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Sie ist Autorin, hat das Buch geschrieben, Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen. Und wir haben miteinander gesprochen darüber, wie sie versucht, schwanger zu werden. Vielen lieben Dank für das sehr ehrliche und offene Gespräch und schönen Tag für dich.
Dankeschön gleichfalls. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.